ich finde einfach die Idee dahinter schön, dass man den Leuten nicht sagt, hey, kauft das.
Genau, sondern versteht das, lernt das.
Setzt euch mal damit auseinander. Und wenn ihr dann der Meinung seid, das ist sinnvoll für mich und für meine finanzielle Zukunft, dann go for it.
Ja, aber, super.
Lasst euch nicht von anderen verleiten, das irgendwie zu kaufen, sondern setzt euch mal selbst damit auseinander. Do your own research. Das ist auch so einer der Leitsprüche in der Bitcoin-Community.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Wir sind HSH hörbar. Und heute zu Gast im Studio ist der Marius Westenberger. Ja, also nicht Westentasche, auch nicht Westernhagen, sondern Westenberger. Das hast du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gehört, oder?
Nee, ist nicht das erste Mal. Und ich kann mich erinnern, also wenn mein Vater unseren Namen beschreibt, dann sagt er immer, wie der Berg im Westen.
Ah.
Wenn jemand nachfragt, weil, also eigentlich ist der Name ja gar nicht so kompliziert, aber manchmal fragen die Leute dann eben doch nach und dann
aber
macht man es eben so.
Hast du auch das Problem mit diesem Berger? Weil ich heiße ja Herzberger und viele sagen Herzberg oder schreiben Herzberg. Das heißt, da fehlt noch ein ER.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals passiert ist tatsächlich. Aber kann ja noch werden. Also.
Aber gut. Auf jeden Fall ist es ein cooler Name. Freut mich, dass du heute da bist, Marius.
Freut mich auch.
Und ich bin auch mega gespannt auf deine Erzählungen, weil ich habe natürlich, das weiß man ja, ich kriege im Vorfeld immer Informationen zugespielt. Natürlich nicht nur von dir selbst, sondern auch von anderen Quellen, die wir da so haben. Und trotzdem will ich natürlich von dir einiges erfahren. Ja, also vielleicht kannst du erstmal erzählen, wie war eigentlich so erstmal dein Werdegang? Wir reden erstmal übers Business, ja, und dann wollen wir persönlich was von dir hören. Also wie war dein Werdegang bis zur Bank? Was hast du gemacht? Weil da gab es ein paar Schlenker, glaube ich. Also ursprünglich wolltest du nämlich nicht zur Bank kommen.
Nee, war tatsächlich gar nicht so. Also finanzielle Themen, Wirtschaft, Ökonomie, das war etwas, das hat mich in der Schulzeit überhaupt nicht interessiert. Also weder in der Grundschule noch am Gymnasium dann. Also ich war bis 2019 am Gymnasium. An der Elihäus-Knapp-Gymnasium in Heilbronn. Und da war es dann so, eigentlich waren die naturwissenschaftlichen Fächer immer so mein Ding. Also vor allem aber auch Mathematik. Das waren so meine Fächer. Biologie, Physik. Und dementsprechend habe ich dann auch Physik vierstündig, also als Hauptkurs gewählt quasi. Mathematik und Deutsch war sowieso immer dabei und Englisch. Und dann eben noch zusätzlich Geografie, weil mich das einfach auch interessiert hat. Und was mir damals bewusst war, aber was mich, naja, ich habe halt gedacht, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Bei Geografie war es tatsächlich so, dass die Hälfte davon auch dann in Richtung Ökonomie gehen sollte. Und das hatten wir dann auch ein bisschen, aber auch in der Geografie, in der Schule. Also es war nicht so, dass mich das irgendwie interessiert hätte, das, was wir da gelernt haben. Es ging auch nicht wirklich in Richtung Volkswirtschaftslehre, muss man sagen. Weil das ist das, wofür ich mich dann später so ein bisschen oder jetzt begeistere. Genau, also in der Schulzeit überhaupt nicht dafür interessiert. Und dann war es eben so, dass ich mich nach der Schule entschlossen habe, ursprünglich wollte ich mal eventuell in Richtung Sportwissenschaft gehen.
Okay.
Dann haben meine Eltern aber gesagt, okay, Sportwissenschaft ist vielleicht ein bisschen schwierig, später einen Job zu finden, ist einfach nicht so viel Nachfrage vielleicht da. Und weil es mit den Noten im Prinzip ging, haben wir dann gesagt, okay, oder ich habe gesagt, ich versuche jetzt einfach mal Biomedizin in Würzburg.
Genau, und das habe ich gelesen, habe erstmal so gedacht, was ist eigentlich Biomedizin? Was ist das?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich am Anfang selbst auch gefragt. Es ist im Prinzip, es geht schon sehr in die medizinische Richtung, aber es ist jetzt nicht so, dass du da am Ende Arzt wirst, sondern das Ziel ist eigentlich eher, dass du dann im Labor stehst und forscht.
Okay, also es hat nicht diesen ursprünglichen Medizinstamm, aber warum heißt es dann Biomedizin?
Naja, es ist so ein bisschen eine Kombination aus Biologie und Medizin. Also es ist kein reines Biologiestudium. Wir hatten dann zum Beispiel auch Anatomievorlesungen.
Oh, cool.
Also ich habe dann auch, Menschen... begutachten dürfen, anfassen dürfen. Das war echt interessant. Viele Leute haben dann auch gesagt, boah, kannst du das? Geht das überhaupt? Aber ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Und das waren auch alles Menschen, die haben sich quasi freiwillig dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Im Nachgang hatten alle ein relativ langes Leben. Und dementsprechend war echt interessant.
Ich glaube, wenn die da auch liegen, dann auch auf dem Tisch, dann ist das was anderes. Ja, dann ist es eher so ein Objekt und man will ja lernen, oder?
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass man den Menschen da sieht.
Genau, genau. Also man hat irgendwie nicht diesen menschlichen Kontaktpunkt, sondern es ist tatsächlich eher wie, naja, es ist einfach Wissenschaft. Und da geht man dann natürlich auch ein bisschen nüchterner ran. Mhm. Und das, ich glaube, wenn man den Anspruch hat, dann geht das auch ganz gut, da nüchtern ranzugehen und da nicht irgendwie emotional zu werden. Und das ist auch bei niemandem im Studiengang passiert. Jetzt, tatsächlich.
Ich wollte gerade fragen, ob irgendjemand angefangen hat zu reiern oder so.
Nee, tatsächlich nicht. Also der Geruch war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja.
Gibt es da immer noch diese Salbe eigentlich, die man benutzen kann? Diese Pfefferminze unter der Nase?
Oh, davon habe ich tatsächlich gar nichts gehört.
Oh, also, dann vielleicht haben sie euch
vielleicht
das nicht
gegeben. Vielleicht nicht mehr oder wir haben es nicht bekommen.
Ja. Aber ich dachte, das gab es mal. Also dass man da so... Das ist halt so ein Pfefferminzgeruch, der sehr intensiv ist und dann kann man das unter die Nase reiben und dann riechst du halt nur das die ganze Zeit.
Also schlecht wäre es wahrscheinlich gar nicht gewesen, weil das Chloroform riecht jetzt nicht wirklich angenehm.
Ja.
Es riecht halt so ein bisschen steril, aber ich glaube, es ist natürlich deutlich besser, als jetzt den Geruch der Verwesung da zu riechen von dem her.
Okay, wir sind jetzt bei einem ganz harten Thema angekommen.
Ja.
Ich merke schon, aber ich finde es mega. Passiert. Ist ein bisschen Crime-Podcast, ja, finde ich auch nicht schlecht. Aber Biomedizin, also du hast jetzt, wie lange hast du das dann gemacht?
Naja, im Prinzip, also offiziell 2 Semester, inoffiziell 1 Semester. Also ich habe im Prinzip nach dem 1. Semester schon gewusst, nee,
okay,
das ist gar nichts für mich.
Mhm.
Und naja, der Grund war, naja, hauptsächlich die Chemie, weil ich hab ja vorhin gesagt, Naturwissenschaft war so mein Ding, aber Chemie war ein Fach, das hat mich nie so richtig interessiert. Das war mir einfach zu viel Auswendiglernerei und dann die Strukturformeln, da hatte ich irgendwie nichts Greifbares.
Mhm.
Und deswegen habe ich das dann abgewählt nach der 10. Klasse. Und ich habe halt gedacht, ja, also ein bisschen Chemie wird ja schon gehen im Studium. Aber es war dann relativ viel und es war dann auch noch komplexer und noch mehr zum Auswendiglernen. Und es war dann einfach gar nicht meins.
Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Ich habe es auch abgewählt. Ich fand es ganz schrecklich in der Schule. Ich blick's bis heute nicht. Okay, und dann hast du aber einfach abgebrochen und wusstest erstmal nicht, was du machen sollst. Oder war da ein Übergang?
Es war so ein Stück weit ein Übergang. Ich wollte dann Praktika machen, um zu gucken, wo könnte es hingehen. Ich habe dann bei einem Architekten ein Praktikum gemacht, habe dann nach dem Praktikum auch angefangen, dort auf Minijob-Basis zu arbeiten. Aber damals habe ich mich dann doch dagegen entschieden, eigentlich mit einem, aus jetziger Sicht, mit einem seltsamen Grund, weil ich habe gesagt, ich möchte diesen Kundenkontakt nicht haben.
Ah, okay.
Ich hatte damals, war ich noch relativ unsicher, auch in der Hinsicht. Ich war immer während der Schulzeit auch eher ein introvertierter Typ. Und ich habe im Prinzip die Pläne von der Architektin digitalisiert mit dem Archicad, mit dem Programm, das man da als Architekt eben benutzt. Also sie hat mir die Skizzen gegeben, ich habe es an den PC übertragen und ich habe dann immer so am Rande mitbekommen, wie sie eben die Kundengespräche führt. Und ich habe damals schon gedacht, boah, also dem Kunden dann das Haus zu präsentieren und so sieht es jetzt aus und dann durch die Räume. Irgendwie habe ich gedacht, das kann ich nicht.
Okay.
Und dann eigentlich aus jetziger Sicht ziemlich seltsam, wenn man sich dann überlegt,
total,
dass ich dann bei der Bank ein duales Studium begonnen habe.
Voll eigentlich. Okay, aber wie ist es dann passiert? Also wie bist du dann zur Bank gekommen? Weil das sind ja jetzt alles Gesichtspunkte, wo man sagen kann, okay, also was machst du dann bei der Bank? Also früher haben dich Finanzen und so gar nicht interessiert.
Ja.
Dann Kundenkontakt wolltest du auch nicht haben. Also wie ist es dazu gekommen?
Das hat eigentlich alles damit begonnen, dass ich im Prinzip nach der Schulzeit, wo man dann volljährig wird und dann nimmt man vielleicht ein paar Sachen endlich mal selber in die Hand, auch die Freiheit so ein bisschen. Und ich habe dann eigentlich mal begonnen, so die eigenen Finanzen unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, okay, was haben denn meine Eltern für mich angespart? Wo haben sie das angespart? Natürlich auf dem Sparkonto, wie man es halt kennt.
Mhm.
Und damit habe ich mich dann ein bisschen auseinandergesetzt und wollte einfach mal gucken, okay, kann man da nicht ein bisschen mehr machen? Und über diese Schiene bin ich dann eigentlich so in die Welt der Finanzen reingerutscht und auch in die Welt der Ökonomie. Habe dann angefangen, mich mit verschiedenen Sparformen auseinanderzusetzen. Habe dann am Anfang relativ viel mit ETFs gemacht. Und so bin ich dann im Prinzip da reingekommen, habe mich dann angefangen dafür zu interessieren. Und dann habe ich gesagt, wieso eigentlich nicht bei der Bank mal eine Ausbildung oder ein Studium machen, weil da bin ich in dem Bereich sehr breit aufgestellt. Ich kann danach im Prinzip alles damit machen. Und ich glaube, also ein Aspekt war auch, ich habe halt gedacht, das bringt mich persönlich sehr viel weiter. Und es war dann tatsächlich auch so. Also wenn ich mir überlege...
Inwiefern?
Naja, der erste Tag im dualen Studium, da saßen wir dann alle da, die Azubis. Und damals, naja, mega unsicher gewesen, diese neuen Eindrücke. Und aber genau dieser Kundenkontakt, den ich vorher gescheut habe, der hat mich persönlich unglaublich weitergebracht. Einfach dieses... auf Menschen zugehen, mit Menschen reden und selbstbewusst vorne am Schalter stehen und dem Kunden sagen, wie man es machen kann, ihm weiterhelfen. Und das war dann echt super schön tatsächlich und im Nachhinein ein riesiger Gewinn für mich.
Mega, okay. Und du bist aber jetzt auch fertig mit deinem dualen Studium,
genau.
Ne?
Genau, ich bin jetzt im Oktober fertig geworden. Bei der Bachelorarbeit, Dankeschön. Bei der Bachelorarbeit gab es ein bisschen Verzögerung, weil mein ursprünglicher Betreuer war mit meinem Thema nicht so ganz zufrieden.
Thema war
eine fundamentale Analyse des Bitcoin-Netzwerks und eine Prognose der Kaufkraftentwicklung unter einer Annahme monetärer Dominanz. Also im Prinzip, das Thema war, ich gucke erstmal, könnte Bitcoin theoretisch als globales Geld dienen? Und wenn das der Fall ist, oder auch wenn es nicht der Fall ist, einfach mal unter dieser Annahme hypothetisch die Kaufkraft berechnen. Wie hoch wäre die denn? Wie hoch wäre die Kaufkraft eines Bitcoins, wenn Bitcoin unser Geld wäre?
Okay. Und warum war der damit nicht einverstanden?
Naja, der hat gesagt, da sind Fehlannahmen impliziert in dem Thema quasi. Er hat gesagt zum Beispiel sowas wie, also wenn Bitcoin unser Geld wäre, dann gäbe es ja logischerweise die staatlichen Währungen nicht mehr. Also es gäbe den Euro oder den Dollar nicht mehr oder die würden nicht mehr verwendet werden. Und diese Währungen waren aber der Anker, den ich nutzen wollte, um die Kaufkraft zu berechnen. Also ich wollte quasi die Kaufkraft eines Bitcoins in US-Dollar oder in Euro ausdrücken. Mhm. Und er hat aber gesagt, naja, wenn Bitcoin unser Geld ist, dann gibt es die Währung nicht und dann macht es keinen Sinn, die Kaufkraft darin auszudrücken.
Ja gut, aber vorher gab es ja die Währung und das kann man doch als Basis nehmen.
Genau, man braucht ja in irgendeiner Form einen Anker, um irgendwie einschätzen zu können, ja, wie viel Kaufkraft ist es denn? Ja. Natürlich könnte ich jetzt auch Häuser nehmen oder Gold oder irgendwas anderes.
Oder Sand.
Oder Sand. Im Prinzip wäre alles
möglich.
Nee, aber
Geld ist ja ganz gut. Also wenn man die Währung Euro nimmt oder Dollar, ist es ja eine Basis und aufgrund dessen kannst du dann deine Annahmen durchführen.
Genau, wir sind ja alle an diese Währung gewöhnt. Wir bemessen alle unsere Preise mit im Euro in der Regel. Ja. Und dementsprechend kann man sich dann auch vorstellen, okay, wie viel wäre das denn, wenn Bitcoin 1 Million Euro Kaufkraft hätte. Was würde das bedeuten? Man hat einen Anker einfach. Genau.
Ja. Also ich bin ja grundsätzlich, das Thema Bitcoin ist einfach für mich ganz weit weg. Ja? Mhm. Also ich habe keine Ahnung, um es genau zu sagen. Und ich check auch nie irgendwas, wenn ich irgendwas über Bitcoins lese. Mhm. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Und jetzt habe ich natürlich auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, dass du dich selbst als Experte für Bitcoin bezeichnest. Mhm. Also Bitcoiner. In Anführungszeichen. Mhm, ja. Und deswegen kannst du mal vielleicht kurz für mich, für Dummies erklären, was genau ist Bitcoin?
Das ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Das ist auch unglaublich schwer runterzubrechen. Ich habe es in meiner Bachelorarbeit ganz am Anfang im Prinzip gemacht im Abstract. Da muss man ja immer ganz kurz schreiben, okay, worum geht es in der Arbeit? Und da habe ich geschrieben, ich versuche es jetzt mal mir ins Gedächtnis zu rufen. Bitcoin ist im Prinzip das einzige nativ digitale Gut mit einem mathematisch begrenzten Angebot, das innerhalb von Sekunden ohne Gegenparteirisiko über das Internet versendet werden kann.
Mein Gott, ich bin schon raus. Ich hab's schon wieder nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber du hast irgendwann auch in Kryptowährung angefangen zu investieren.
Ja.
Und da würde mich natürlich auch interessieren, vorhin hast du was von ETFs gesagt. Wie genau hast du angefangen? Wo hast du investiert? Und ich glaube, du bist auch mal auf die Nase gefallen, richtig?
Absolut.
Okay.
Und das ist, glaube ich, sehr vielen Leuten in dem Space passiert. Also ich fange mal mit den ETFs an. Also das war eigentlich so das Erste, worauf ich gestoßen bin, als ich mich informiert habe, als ich mich so um meine Finanzen kümmern wollte. Das war eigentlich auf YouTube so das erste Thema. So Finanzfluss ist vielleicht ein YouTube-Account, der wird wahrscheinlich vielen Leuten was sagen. Thomas von Finanzfluss, und der ist ja so in dem Bereich ETFs, der ist da sehr versiert und der hält da sehr viel davon. Und das war dann eben so meine erste Anlaufstelle in dem Bereich. Und dann habe ich auch eben relativ viel erstmal über ETFs gemacht. Und dann im Laufe der Zeit, das war, ich glaube, kurz vor Beginn meines dualen Studiums, Das war sogar, bevor ich überhaupt wusste, dass ich das studieren möchte, ist ein Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, da diese Kryptowährungen, ich habe da investiert und da habe ich zum Teil mit 5 Euro 100 Euro Gewinn gemacht. Und das war dann für mich im ersten Moment, okay, wow, also ich wollte ja sowieso ein bisschen gucken, okay, was mache ich jetzt mit meinen Finanzen? Und das war dann natürlich sehr interessant. Und so bin ich dann so ein bisschen in den Space reingerutscht und habe dann auch, naja, von vorne bis hinten im Prinzip fast alle, also oder sehr viele Kryptowährungen auch selber gekauft gehabt.
Okay.
Und damit bin ich dann eben, also bei ein paar hat es natürlich dann ganz gut geklappt. Man hat hin und wieder auch mal einen Gewinn gemacht, aber
Kannst du mal ein paar nennen nochmal? Also was sind denn ein paar? Also nenn mir mal so ein paar. Weil wie gesagt, es gibt ja Menschen, die sich gar nicht damit auskennen.
Mhm.
Also ETFs oder das gehört ja alles schon dazu, ne?
Naja, also ETFs hat ja mit Kryptowährungen erstmal nichts zu tun.
Okay.
Das ist ja einfach, ETF heißt ja Exchange Traded Fund.
Das
heißt, das ist im Prinzip ein Topf aus Aktien. Und das hat mit Kryptowährungen erstmal nichts zu tun.
Okay.
Kryptowährungen sind ja im Prinzip, naja, Währungen, die du über das Internet handeln kannst.
Mhm.
Bei vielen Kryptowährungen oder eigentlich bei fast allen Kryptowährungen, außer eben bei Bitcoin, steht auch in irgendeiner Form ein Unternehmen oder eine Institution dahinter, die diese Kryptowährungen ausgibt. Also im Prinzip sind die meisten Kryptowährungen wie Aktien, nur dass sie eben nicht wirklich registriert sind. Also es sind im Prinzip unregistrierte Wertpapiere von Softwareunternehmen, wenn man das so will. Nur, dass sie eben nochmal deutlich volatiler sind. Die Marktkapitalisierung ist meistens deutlich geringer, also es steckt weniger Geld drin und deswegen sind die auch so volatil.
Mhm.
Und deswegen kann man damit eben auch sehr schnell auf die Nase fliegen.
Okay, also da gibt es unzählige, das habe ich jetzt richtig
genau,
verstanden.
Genau, also es, alles klar. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt, das müssten schon über 20.000 verschiedene sein, von denen aber sehr viele schon, naja, irrelevant oder tot sind.
Mhm.
Viele, also auch viele Betrugsmaschen, die darüber ablaufen.
Okay. Okay, jetzt knüpfen wir nochmal da an. Das heißt, du hast dann angefangen, auch zu investieren.
Genau.
In so ein paar.
Ja, also.
Unterschiedliche. Du hast breit gestreut.
Genau, ich habe im Prinzip diesem Grundgedanken der finanziellen Welt folgend, habe ich diversifiziert, in verschiedene Kryptowährungen investiert. Um jetzt mal ein paar zu nennen, Ether zum Beispiel, Ripple, also XRP, Litecoin, Solana und wie sie alle heißen. Also ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, aber
es
sind unglaublich viele. Ich glaube, ich habe mir damals 15 Stück rausgesucht, von denen ich dachte, die könnten was werden, die sind interessant. In die habe ich im Prinzip gestreut, Geld investiert und so hat es erstmal angefangen.
Gut.
Und dann aber eben auch im Laufe der Zeit habe ich gedacht, naja, also manche Leute machen damit verhundertfachen ihren Einsatz. Und dann habe ich mich quasi auch auf die Suche begeben nach Kryptowährungen, die kleiner sind, mit einer geringen Marktkapitalisierung, wo kein Geld drinsteckt oder eben ganz wenig, weil da eben einfach viel mehr Potenzial drinsteckt. Und mit denen bin ich dann hauptsächlich
ins Rennen gegangen.
Ja, und da habe ich dann auch viel Geld verloren, weil teilweise bin ich dann eben auch auf Betrugsmaschen reingefallen. Also im Prinzip ist es relativ häufig so, dass gerade bei den kleinen Kryptowährungen ist das Risiko extrem hoch und zum Teil sind es wirklich einfach Betrugsmaschen und das nennt man, also das nennt man Rugpull, dass quasi dann der Besitzer, der hat quasi einen riesigen Anteil, also der das herausgegeben hat und der verkauft dann einfach alle auf einen Schlag, wenn der Preis hochgegangen ist und wenn er die Leute da quasi ins Boot geholt hat.
Verstanden.
Und dann fällt im Prinzip für alle anderen der Wert zusammen und man sitzt da eben auf einem großen Verlust da.
Okay. Also das heißt, bei dir war es wirklich so Learning by Doing.
Genau.
Ja? Also du bist da mal reingegangen, du hast investiert, du hast es ausprobiert, bist auf die Nase gefallen, hast gedacht, okay, jetzt studiere ich auch nochmal, mach ein duales Hochschulstudium, geh zur Bank und orientiere mich da einfach. Dich hat das dann interessiert und gepackt, das Thema.
Mhm.
Wie ist es denn jetzt?
Also jetzt in Bezug auf die Arbeit oder Kryptowährungen?
Auf
oder
deine Investitionen, sage ich jetzt mal. Also hast du dich jetzt ein bisschen abgewendet von Kryptowährungen oder sagst du, es ist schon mein Hobby, ich mache das so nebenher? Oder hast du jetzt auch Aktienfonds, wo du sagst, okay, wie legst du dein Geld an oder wie arbeitest du mit deinem Geld?
Also im Prinzip ist Bitcoin ja auch eine Kryptowährung. Und es gibt Bitcoin und es gibt Altcoins, also alternative Coins. Das sind im Prinzip alles Kryptowährungen, die sind nach Bitcoin gekommen. Und da habe ich ja vorhin gesagt, da steht auch immer in irgendeiner Form eine zentrale Partei dahinter, irgendein Unternehmen oder eine Firma, die die herausgibt. Und bei Bitcoin ist es eben so, da gibt es diesen Satoshi Nakamoto. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, also den Erfinder quasi. Aber das ist ein Pseudonym, also niemand weiß, wer das ist. Und dementsprechend ist Bitcoin eben die einzige Kryptowährung, wo niemand dahinter steht, wo es keine zentrale Partei gibt, die das Ganze irgendwie kontrolliert. Und dementsprechend, Bitcoin wird zwar als Kryptowährung bezeichnet, aber es ist eigentlich eine komplett andere Anlageklasse als alle anderen Kryptowährungen, weil die eigentlich viel eher, Wertpapieren von Aktienunternehmen ähneln, nur dass diese eben nicht registriert sind und dementsprechend das Risiko dort auch deutlich höher ist.
Okay.
Und bei mir ist es tatsächlich so mittlerweile, ich habe einen Sparplan, der geht in Bitcoin rein, weil ich eben sage, okay, das ist das einzige nativ digitale Gut, wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist ein digitales Gut, wo du kein klassisches Gegenparteirisiko hast. Also es ist im Prinzip so, als würde ich Gold in meinem Safe zu Hause aufbewahren. Das kann mir eigentlich niemand wegnehmen, wenn ich gut drauf aufpasse. Ich habe eben kein Gegenparteirisiko. Es hat eine begrenzte Angebotsmenge. Es kann nicht ausgeweitet werden. Es gibt also keine Inflation. Und das sind die Gründe, weswegen ich tatsächlich auch meine Altersvorsorge in Bitcoin mache. Und im Prinzip eigentlich, ich bin Bitcoiner, habe ich ja geschrieben und auch gesagt. Und im Prinzip für mich heißt es Bitcoin only.
Okay.
Tatsächlich. Also auch, obwohl man natürlich sagt, ist eigentlich ein bisschen seltsam, das zu hören von jemandem, der ein Bankstudium gemacht hat, weil ich es vorhin schon gesagt habe, Diversifizierung ist ja eigentlich so der Magnum Opus des Bankkaufmanns.
Ja.
Aber das Ding ist eben, eigentlich ein Geld ist ja eigentlich perfekt diversifiziert, wenn man sich das mal überlegt. Also der Euro, stellt er ja alle Dinge, alle Güter und Dienstleistungen, die wir im Euroraum haben, repräsentiert er ja. Das heißt, wenn wir im Euroraum effizienter werden, wenn wir mehr Güter und Dienstleistungen produzieren, dann bedeutet das, dass in dem Moment die Kaufkraft des Euros steigt, weil wir haben eine Euro-Angebotsmenge. Und wenn dann die Menge an Gütern und Dienstleistungen im Euroraum steigt, dann müsste der Euro an Kaufkraft gewinnen. Das heißt, eigentlich bin ich damit perfekt diversifiziert, weil auch wenn die Unternehmen Gewinne machen, dann heißt es, dass man Euro an Kaufkraft gewinnt. Und das Problem, was wir da aber haben bei den staatlichen Währungen, ist eben die Inflation, also die Geldmengenausweitung. Und die ist letztendlich der Grund dafür, dass der Euro eben nicht an Kaufkraft gewinnt. Also die Geldmenge steigt im Prinzip schneller als die Angebotsmenge von Gütern und Dienstleistungen. Und das sorgt letztendlich dafür, dass unsere Kaufkraft sinkt. Und dieses Problem haben wir beim Bitcoin eben nicht. Und wenn sich der Bitcoin tatsächlich als Geld etablieren würde, dann ist er eigentlich perfekt diversifiziert. Weil in Geld zu sparen, das ist eigentlich die pure Form der Diversifikation, wenn man sich das so vorstellt.
Das klingt alles total logisch, was du so erklärst. Ich habe jetzt schon was verstanden. Vielen Dank dafür.
Das freut mich.
Ich habe bis jetzt schon mal viel gelernt. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne natürlich drauf gehen, weil so wie du gesagt hast, es ist natürlich schon ein bisschen strange. Du arbeitest bei der Bank. Du bist da in der Vertriebssteuerung tätig, glaube ich. Ne?
Genau.
Was genau machst du denn in der Bank?
Also ich habe da ja jetzt im Prinzip direkt nach meinem Studium angefangen.
Ja.
Und ich habe während des Studiums gemerkt, okay, ich bin so begeistert von Bitcoin und auch von Volkswirtschaftslehre, also das hat mich so ein bisschen in diese Ökonomierichtung gebracht, dass ich mich dafür begonnen habe zu interessieren, dass ich auch beruflich in die Richtung gehen möchte. Also ich möchte gern entweder in Richtung Volkswirtschaftslehre, also Ökonomie, oder in Richtung Bitcoin gehen. Im Prinzip geht es eigentlich Hand in Hand, weil Bitcoin und Volkswirtschaftslehre, man kann das nur verstehen, wenn man sich mit Ökonomie auseinandersetzt und wenn man sich mit Geld auseinandersetzt. Und ich bin davon so begeistert, ich habe gesagt, ich möchte irgendwie beruflich in die Richtung gehen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass bei uns in der Bank, da gab es kein Angebot für Bitcoin oder für Kryptowährungen für unsere Kunden. Das hatten wir nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, was mache ich jetzt? Ich weiß, dass ich das machen will. Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ich gehe, ich höre halt nach dem Studium auf, oder ich spreche dieses Thema einfach mal an und versuche vielleicht mal, eine Idee zu pflanzen und vielleicht wird ja was draus.
Ja.
Und deswegen, ich wurde dann von meiner Ausbilderin im April in die Vertriebssteuerung gesteckt. Mhm. Da musste ich eigentlich eh noch hin für einen Ausbildungseinsatz. Den ersten hatte ich nämlich aufgrund Krankheit verpasst.
Okay.
Und dann bin ich eben in die Vertriebssteuerung und habe da mit den Kollegen erstmal angefangen zu reden. Ich habe über Bitcoin geredet. Ganz viel, zum Teil 1-2 Stunden lang Gespräche geführt mit einzelnen Kollegen. Und habe dann auch so ein bisschen die Idee geäußert, warum macht man eigentlich nichts in die Richtung? Und dann war es letztendlich so, ich habe dann auch ein bisschen, naja, von meinen Ideen einfach berichtet. Ich war dann auch auf einem Bitcoin-Forum, genau in der Zeit, als ich in der Vertriebssteuerung war im April, bei einer Bank in Bayern, das ist die VR-Bank Bayern Mitte, die hat schon ein Bitcoin-Angebot seit, ich glaube, seit 2021.
Okay.
Die haben ein Bitcoin-Forum, das zweite bereits haben die veranstaltet und da war ich dort. Habe dann auch kurz mit dem Vorstand von denen geredet und habe so gefragt, was waren denn bei euch die Beweggründe, die Hintergründe? Warum habt ihr dieses Angebot ins Leben gerufen? Und der hat dann so Dinge gesagt wie, ja, wir sind, also die genossenschaftliche Idee ist ja, oder die Idee einer Genossenschaftsbank ist ja, dass wir den Kunden in allen finanziellen Fragen, dass wir ihm bei allen finanziellen Fragen helfen. Mhm. Und das war dann auch so ein bisschen das Argument, mit dem ich in unsere Bank zurückgekommen bin. Ich habe dann gesagt, ja, also wir haben da Nachfrage danach. Viele Kunden wandern zum Teil auch ab, weil sie dieses Angebot bei uns eben nicht haben. Deswegen sollten wir uns mal überlegen, ob wir was in die Richtung machen. Und dann war ich tatsächlich, nachdem ich die Idee im Prinzip geäußert hatte, habe ich eine Präsentation vorbereitet für unseren Vorstand und habe die Idee quasi weitergegeben oder die Präsentation. Und dann wurde ich tatsächlich in die Vorstandssitzung eingeladen und dann habe ich die Idee präsentiert. Und dann ist es tatsächlich dazu gekommen, dass die gesagt haben, okay, das ist ein Thema, dem müssen wir uns jetzt mal stellen. Wir schauen uns das an und wir hätten sie gerne in der Vertriebssteuerung dafür.
Also das ging aber dann doch relativ zügig, ne? Also wenn du sagst, du bist erst seit April da in die Vertriebssteuerung gekommen, dann warst du noch auf dem Forum in Bayern, dann schon in der Vorstandssitzung im Gremium. Also herzlichen Glückwunsch dazu.
Danke.
Das ging ja ratzifatzi.
Ja, tatsächlich.
Aber
schon.
Du hast völlig recht. Also gerade wenn jetzt andere VR-Banken im Land das natürlich auch schon anbieten für Kunden, ist es natürlich unglaublich wichtig. Mir war nicht bewusst, dass Kunden da schon abwandern, wenn sie das Angebot nicht bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ob sie dann natürlich wirklich ihr Konto schließen und zu einer anderen Bank gehen, ist
halt
natürlich
einfach
die Frage.
Ja.
Aber zumindest das Angebot, wenn sie dieses Angebot nutzen wollen, dann müssen sie sich ein zweites Konto woanders öffnen. Und das ist natürlich was, das hat einfach das Potenzial, dass man Kunden verliert.
Ja.
Und gleichzeitig, wenn man dieses Angebot eben hat, dann kann es auch sein, dass das Kunden anzieht.
Absolut. Also Neukundengewinnung, neues Angebot. Da muss man auch einfach mit der Zeit gehen, finde ich. Ich finde es auch hochspannend. Das heißt, was genau betrifft jetzt so deine Arbeit? Was machst du jetzt gerade in der Vertriebssteuerung? Machst du nur Bitcoin oder bist du auch noch für andere Themen zuständig?
Also ich bin auch noch bei anderen Themen dran, bei anderen Projekten, zum Beispiel Thema finanzielle Bildung. Mhm. Da erarbeiten wir gerade auch ein Konzept, dass wir eventuell in Schulen gehen.
Super,
und da
richtig.
Einfach was für die finanzielle Bildung tun.
Ja.
Das ist ja was, davon können wir alle profitieren und das ist auch was, was ich in meiner Schulzeit ein bisschen gemisst habe, weil wenn da jemand gekommen wäre und was in Richtung Ökonomie erzählt hätte, vielleicht wäre ich dann früher schon drauf gekommen, dass das ein Thema ist, was mich einfach interessiert.
Ja.
Vielleicht wäre ich dann früher einfach zu dem Thema gekommen, was natürlich gut gewesen wäre. Ich hätte mich wahrscheinlich auch früher mit meinen finanziellen Themen auseinandergesetzt. Also das ist das eine Projekt. Dann eben das andere Projekt, worüber wir gerade gesprochen haben. Das sind so die Themen, um die ich mich gerade kümmere.
Mhm.
Und wahrscheinlich wird im Laufe der Zeit da einfach mehr kommen. Ich meine, da wurde jetzt im Prinzip eine Stelle für mich geschaffen.
Mhm.
Dementsprechend, ich glaube, da wird noch viel auf mich zukommen. Aber mein Hauptthema ist eben dieses Bitcoin-Krypto-Thema. Und da kümmere ich mich gerade hauptsächlich drum.
Also was ja voll dein Ding ist, ja?
Ja,
also ist ja voll geil einfach. Dass
eigentlich
das so
eigentlich traumhaft, dass das alles so geklappt hat.
Mega.
Das hat mich ultra gefreut. Und ja, also nächstes Jahr soll ja von der DZ-Bank eine Wallet kommen, eine Wallet-Lösung für die Genossenschaftsbanken. Und im Prinzip, das, was ich jetzt gerade mache, ist erstmal, ich sitze gerade noch am Projektantrag dran und gleichzeitig erstelle ich schon mal die ersten Schulungsunterlagen, weil das Ziel ist quasi, dass wir bis zum Rollout von der Wallet für die Kunden, dass wir einfach im Haus ein bisschen Knowledge haben, dass wir vielleicht die Berater informieren, dass wir vielleicht auch mal Schulungen machen, dass die Leute erstmal ungefähr verstehen, was ist denn jetzt Bitcoin überhaupt? Was sind Kryptowährungen überhaupt? Wieso gibt es das und wieso brauchen wir das vielleicht?
Also Marius, da musst du uns einfach ein bisschen mitnehmen, würde ich auch sagen. Ich würde vorschlagen, wir verabreden uns jetzt für in einem halben Jahr bist du nochmal hier im Studio.
Sehr gerne,
und erzählst uns mal, wie das gelaufen ist. Finde ich hochspannend, weil das läuft jetzt an. Das hat eine rasende Geschwindigkeit, so wie du das gerade erzählst. Und da wollen wir natürlich wissen, wie weit sind wir? Wann kommt diese Wallet-Lösung? Ja. Seid ihr alle vorbereitet? Ja, ihr da draußen, die das jetzt hört. Seid ihr jetzt alle die Experten? Könnt ihr das beraten? Etc. Also finde ich hochspannend. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen privat über dich reden, wenn ich darf.
Gerne, natürlich.
Also ich rede nicht über dich, ich wollte ein paar Fragen stellen. Du sagst natürlich, das ist so dein Hobby, deine Leidenschaft, da steckst du drin. Heißt es auch, du beschäftigst dich wirklich jeden Tag mit diesen Themen, oder?
Ja.
Ja, also du hängst wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie dran und checkst irgendwelche Sachen aus, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich habe mir für die Rückfahrt von hier schon mal ein YouTube-Video rausgesucht, das ich dann gleich anhören werde. Also im Prinzip auch wieder ein Podcast zum Thema. Also es ist tatsächlich so, ich beschäftige mich eigentlich jeden Tag mit dem Thema Ökonomie, Bitcoin oder halt Teilbereiche davon. Und dementsprechend macht es natürlich auch viel von meinem Alltag aus, weil es einfach meine Leidenschaft ist. Ich schreibe ja auch ein bisschen auf LinkedIn darüber. Genau.
Das ist auch hochspannend. Was schreibst du da immer so auf LinkedIn?
Also da geht es eigentlich hauptsächlich um Bitcoin, eben auch um die ökonomischen Zusammenhänge, also viel Geldthemen, was es eben mit Inflation auf sich hat, einfach um so ein bisschen in die Richtung das zu erklären, weil ich einfach, mir macht es auch Spaß, mit Leuten drüber zu reden, deswegen bin ich auch hier.
Ja.
Und genau, ich versuche so ein bisschen darüber aufzuklären, weil das war ja auch so ein bisschen mein Anspruch. Ich habe mir gesagt, nach dem Studium, ich möchte beruflich in die Richtung gehen, ich möchte Leute aufklären in die Richtung, ich möchte denen zeigen oder denen bewusst machen, was Inflation eigentlich macht mit unserem Vermögen und wie man sich eben davor schützen kann.
Ja.
Und deswegen ist das so eine Leidenschaft von mir und deswegen poste ich da regelmäßig.
Genau. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen bei LinkedIn.
Definitiv.
Da hast du ein paar Artikel drin und bloggst da auch regelmäßig irgendwelche Informationen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder unterhalten über dieses Thema, wie weit du dann auch selber gekommen bist. Aber hast du denn überhaupt dann noch Freizeit so neben der Arbeit jetzt und deiner Leidenschaft, möchte ich sagen? Was machst du in deiner Freizeit?
Naja, das ist ja Freizeit für mich, muss man natürlich sagen. Aber dadurch, dass ich das dann natürlich auch auf Autofahrten mache, also so einen Podcast hören, das kann man ja ohne Probleme nebenbei machen. Und dann bleibt aber trotzdem genug Zeit für andere Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach Hause komme und dann beschäftige ich mich nur noch damit und dann gehe ich schlafen. Also ich muss ja auch was essen.
Ja, natürlich, genau.
Und Sport ist natürlich auch was ich sehr gerne mache.
Stimmt, auch Sportwissenschaften war ja früher schon so ein bisschen dein Ding.
Genau.
Was genau machst du?
Ich gehe ins Fitnessstudio.
Einfach nur Fitnessstudio?
Genau.
Oder bist du auch so ein bisschen Läufer? Oder gar nicht?
Nicht wirklich. Also Cardio macht mir auch Spaß. Hin und wieder setze ich mich im Fitnessstudio aufs Fahrrad.
Okay.
Aber es ist jetzt nicht was die meiste Zeit beim Sport in Anspruch nimmt.
Okay.
Sondern es ist wirklich dann Gewichte stemmen im Prinzip.
Ja. Ja. Und wir hatten es vor der Aufzeichnung, hatten wir es kurz vor, da möchte ich noch mal kurz ein bisschen reingehen. Da hatten wir es übers Essen. Ja. Und da hattest du das Thema intuitives Essen angesprochen. Bin ich natürlich gleich drauf eingestiegen. Ich bin ein absolut intuitiver Esser. Ich esse alles und immer, egal wann es geht. Was ein bisschen mein Problem ist. Aber intuitives Essen, du hast es aber auch schon mal anders gemacht. Also du hast schon mal getrackt, du bist da auch schon mal voll rein, oder?
Ja, ich war im Prinzip voll da drin. Ich habe mit 14 schon angefangen mit dem Sport, also mit Kraftsport. Da hat mich ein Kumpel einfach von damals reingebracht, motiviert, weil der hat mit 13 schon angefangen und man hat da echt gute Erfolge gesehen, vor allem für das Alter. Und es hat mich unglaublich motiviert. Und dann habe ich eben angefangen, erstmal selber zu Hause zu trainieren. Fitnessstudio war damals erst ab 15. Und dann habe ich mich eben mit 15 angemeldet im Fitnessstudio und habe dann aber relativ früh begonnen, tatsächlich Kalorien zu tracken oder die Makronährstoffe.
Aber das ist schon so diese Anfangszeit bei Jugendlichen, ne? So 14, 15, da geht es bei den Jungs los.
Ja.
Da wollen sie groß und stark werden sozusagen.
Definitiv.
Und bei den Mädels geht es dann so in Richtung Beauty, ja? Das ist so diese Pubertät, da geht's dann voll ab einfach. Okay, und dann hast du getrackt und so, aber irgendwann hast du gemerkt, nee, ist nicht dein Ding. Oder einfach, bringt jetzt auch nicht so viel.
Ja, also ich habe das relativ lang gemacht. Ich glaube, 2 Jahre ungefähr.
Das ist lang.
Habe ich wirklich getrackt. Also wirklich im Prinzip, wenn ich jetzt ein Salatblatt gegessen habe, habe ich das nicht abgewogen.
Ja.
Also keine Sorge. Aber ich war da schon relativ genau. Habe mir da quasi immer ein Ziel gesetzt. Keine Ahnung, 3000 Kalorien.
Mhm.
Und habe dann eben parallel jeden Tag mein Gewicht, habe mich gewogen, habe dann Durchschnitte gebildet.
Ich bin bei 3000 Kalorien hängen. Das wäre für mich viel zu viel.
Ich habe gerade untertrieben. Also 3000 Kalorien, das war für mich...
Wie viel Kalorien braucht ein normaler Mensch am Tag eigentlich?
Naja, also das, was auf den Packungen hinten draufsteht, Durchschnittsmensch 2000. Aber das ist... Also, ich
gut,
weiß
wenn man
nicht.
Halt trainiert, brauchst du mehr, weil du
ja,
verbrennst
genau.
ja mehr.
Genau.
Und willst es ja in Muskulatur umwandeln.
Ja,
aber also, so ein normaler Mensch, 2 bis 3 oder 3000 sind zu viel.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich 2000 bis 2500. Frauen okay. ein bisschen weniger, Frauen bis, Männer ein bisschen
noch?
Mehr.
Ach so, ja, genau. Okay, ich dachte gerade noch weniger. Bin ich absolut drüber. Absolut drüber. Okay, aber dann hast du irgendwann, und man muss nochmal dazu sagen, also du hast es aus gesundheitlichen Zwecken gemacht. Du wolltest einfach zunehmen, du wolltest Muskulatur aufbauen und ist aber bei dir nicht krankhaft geworden.
Naja, also meine Eltern hätten wahrscheinlich schon gesagt, das ist ein bisschen krankhaft, muss ich ehrlich gestehen. Zum Teil war es auch so, also ich hatte feste Zeiten, zu denen wollte ich immer ins Fitnessstudio.
Mhm.
Und wenn das nicht geklappt hat, dann bin ich schon auch ein bisschen sauer geworden, wenn es dann nicht geklappt hat, weil irgendwas mich aufgehalten hat. Also es war schon ein bisschen extrem, muss man definitiv sagen. Aber im Laufe der Zeit habe ich dann auch gemerkt, das macht eigentlich keinen Sinn, das alles so eng zu sehen, weil es macht für den Fortschritt keinen großen Unterschied.
Mhm.
Also da kann man auch dieses 80-20-Prinzip verfolgen, dass man sagt, okay, mit 20% kann man 80%, also 20% Aufwand kann man im Prinzip 80% des Erfolgs mitnehmen.
Das habe ich noch nicht verstanden. mit 20. Ich dachte, 20% macht der Sport, 80% die Ernährung.
Das ist was anderes.
Das, ganz
das
anderes.
Ist was anderes.
Okay.
Ja. Aber das hört man auch oft, wobei man natürlich sagen muss, es sollte beides irgendwo passen. Also wenn man 5 Stunden jeden Tag ins Fitnessstudio geht und beim Training alles perfekt ist und die Ernährung passt überhaupt nicht, man
ja,
isst keine Proteine
ja
oder so.
Ja.
Also ein bisschen wird es schon was bringen, aber man nimmt natürlich nicht das mit, was geht.
Ja. Okay.
Also es sollte schon beides irgendwo einigermaßen optimal sein.
Okay. Vielleicht abschließend jetzt zu unserem Gespräch. Was sind denn so deine Ziele jetzt erstmal? Ich meine, du bist ja jetzt erst seit Oktober fertig.
Mhm.
Du hast einfach dieses Mega-Glück gehabt, dass du jetzt auch, oder es ist nicht unbedingt nur Glück, ja. Ich meine, du hast einfach auch was dafür getan, dass du dein Lieblingsthema zu deinem zentralen Thema auch in der Arbeit machen darfst. Aber was sind denn jetzt so mal deine kurzfristigen Ziele, so 1-2 Jahre? Wo siehst du dich in 1-2 Jahren?
Also kurzfristig ist natürlich erstmal, dass ich dieses Projekt über die Bühne bekomme, dass das alles funktioniert, dass wir das mit der Wallet hinbekommen.
Mhm.
Und dann ist ja auch unser Ziel, so ein bisschen für den Kunden ein Informationsangebot zu schaffen.
Ja.
Und je nachdem, wie lang das Projekt geht, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, muss das dann vielleicht, also auch wenn die Wallet gekommen ist, wie viel muss dann noch nachbetreut werden und so weiter. Aber was dann natürlich echt cool wäre und das ist auch so die Idee dahinter, wenn wir dann ein Informationsangebot für den Kunden schaffen, also sei es jetzt Informationsveranstaltungen oder sei es tatsächlich so Informationsgespräche 1:1, dann wäre es natürlich schon cool, wenn ich da mitwirken könnte.
Mhm.
Und das ist ja auch genau meine Leidenschaft, also mit Leuten darüber zu reden, das so ein bisschen zu erklären, wenn sich Leute dafür interessieren. Das wäre eigentlich so, da könnte ich mich auf jeden Fall sehen, definitiv, ja.
Das klingt gut. Und langfristige Ziele? Oder kannst du noch nicht so, oder willst du noch nicht so lang weit gucken?
Schwierig. Also ich bin eigentlich jemand, ich mache es gerne tatsächlich relativ, ich bin jemand, der plant nicht viel tatsächlich.
Okay.
Ich bin kein wirklicher Planer, ich mache das gerne alles spontan. Ich könnte mir vorstellen, ganz langfristig, das Wetter hier in Deutschland ist jetzt nicht so wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal im Ausland, weiß nicht, mittlere Breiten, Spanien, irgendwo in die Richtung.
Ja.
Vielleicht irgendwann auszuwandern tatsächlich. Aber
okay.
Das sind Sachen, die sind noch weit in der Zukunft. Dafür muss der Bitcoin-Kurs auch noch gut ansteigen, damit das dann alles klappt.
Okay.
Aber da sehe ich ja das Potenzial, von dem her vielleicht irgendwann. Ja.
Also ich habe die letzten Tage habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen. Bitcoin, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Der Preis der wichtigsten Kryptowährung hat diese Woche erstmals die Marke von $100.000 überschritten.
Ja.
Ja?
Das ist natürlich eigentlich perfekter Zeitpunkt jetzt auch für diesen Podcast.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, dass ihr mich genau jetzt eingeladen habt.
Eigentlich glaube ich nicht. Da muss ich mal die Muriel fragen.
Oder es war Schicksal, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube, es war eher Schicksal, ja. Also, aber das ist genau, da stand nämlich noch eine Subline. Mhm. Erstaunlich ist vor allem, dass das in der Branche niemanden überrascht. Also du freust dich zwar, aber du bist jetzt nicht das Weib überrascht.
Ich bin tatsächlich nicht überrascht. Ich habe es kommen sehen. Für mich ist es eine Frage der Zeit. Für mich ist es auch eine Frage der Zeit, bis wir die 1 Million sehen und die 10 Millionen.
Okay.
Ja, also überrascht war ich nicht. Aber als Bitcoiner ist es tatsächlich so, das ist auch ein bisschen paradox. Normalerweise, wenn man ein Aktienportfolio hat, dann freut man sich ja, wenn die Kurse steigen.
Mhm.
Bei mir ist es so, wenn die Kurse steigen, ich freue mich zwar auch, weil ich sehe dann, okay, da steht jetzt mehr Euro dran. Aber im Prinzip bedeutet es für mich, dass es teurer wird. Das heißt, mein Sparplan in Zukunft kauft jetzt weniger.
So. Ja, klar.
Und dadurch, dass ich so überzeugt davon bin, dass das langfristig funktioniert und dass das langfristig nach oben geht, freue ich mich tatsächlich kurzfristig eher über fallende Kurse.
Okay.
Und das ist ja eigentlich was, das, wenn du einen Aktionär fragst, der freut sich nicht, wenn sein Unternehmen, wenn da der Aktienkurs runtergeht.
Nee, aber du würdest dich jetzt freuen, wird es wieder ein bisschen runtergehen?
Eigentlich schon, ja.
Und dann in 5 Jahren darf es dann exponentiell nach oben
gehen? Ja, oder gerne auch in 10 oder in 15, also gerne auch langfristig.
Okay, super spannendes Thema, wirklich. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen für dich dabei, einen kleinen Fragenhagel. Hast du Bock drauf?
Absolut.
Bin gespannt, ob du alles beantworten kannst. Okay. Was braucht für dich ein guter Morgen?
Oh, ein guter Morgen. Naja, es ist schön, wenn ich schnell aus dem Bett komme. Früher war es einfacher irgendwie. Aktuell ist es so, ich drücke dann häufiger mal den Wecker weg und bleibe vielleicht noch 10 Minuten liegen. Würde ich jetzt eigentlich nicht als guten Morgen bezeichnen. Eigentlich ist es ja schön, wenn man direkt wach ist. Aber zu einem guten Morgen gehört für mich auf jeden Fall dazu ein gutes Frühstück. Das kommt wahrscheinlich auch einfach vom, das ist einfach dieses Sportler-Ding, dass man sich dann erstmal ein Müsli macht, Haferflocken, Nüsse und so weiter, Obst.
Das ist gar nicht mein Ding. Oh Gott, Müsli, Obst und Nüsse am Morgen ist für mich einfach, das geht gar nicht.
Oh, okay.
Kann ich gar nicht essen. Also
abends
ich bin,
dann, oder?
Also wenn ich ein Frühstück esse, wenn ich frühstücke, ja, ich frühstücke eigentlich eher selten, aber wenn, dann darf es gern mal so ein Weißwurstfrühstück sein.
Ah, okay.
Ich mag dann eher so die deftigen
also
Sachen.
Also brunchen.
Ja, brunch ist so voll mal, ja, weil ich habe auch immer erst so ab 10 oder 11 Hunger und dann kann es auch ein Brunch werden.
Ah, okay, aber das mag ich tatsächlich auch sehr gerne.
Ja.
Also dann am Wochenende mit meinen Eltern.
Ja, das ist
brunchen
super.
Ist super schön.
Genau. Wie lange kannst du konzentriert bleiben?
Ich würde sagen, tatsächlich relativ lang. Ich bin ein notorischer Nach-Hinten-Schieber. Sowohl in der Schule als auch im Studium war es immer so. Ich habe alles auf den letzten Drücker gemacht. Und da muss man es dann natürlich schaffen, lange konzentriert zu bleiben. Also wenn man dann für seine Projektarbeit nur noch eine Woche Zeit hat, dann muss in der Woche auch wirklich durchgearbeitet werden.
Das stimmt.
Da hat man keine Chance.
Das stimmt. Pizza oder Sterneküche?
Pizza.
Hast du einen Geldschein in deiner Tasche?
Nein. Immer digital unterwegs.
Okay, das heißt auch gar kein Geldbeutel?
Geldbeutel habe ich, aber das ist tatsächlich so eine Slim Wallet. Also ganz, ganz dünn. Da passen maximal 5 Münzen rein, vielleicht noch 2 Scheine. Ja. Also,
aber du hast keine Scheine dabei.
Ich habe einen zerrissenen 10-Euro-Schein im Geldbeutel, aber das war's.
Das ist ja lustig. Was interessiert dich an Menschen am meisten?
Ich würde sagen, wofür sie sich begeistern. Wofür haben die Menschen Feuer? Also die Leidenschaft.
Okay.
Das ist das, was mich, glaube ich, am meisten interessiert, tatsächlich, ja.
Okay. Was kann dich beeindrucken?
Gute Frage. Also wenn ich merke, dass da so ein richtiges, also jetzt nochmal auf die Leidenschaft bezogen, wenn da so ein richtiges Feuer brennt, das beeindruckt mich.
Mhm.
Das finde ich, sowas finde ich ganz toll, wenn jemand weiß, wofür er lebt.
Mhm.
Und genau, das ist was mich unglaublich beeindruckt, ja, würde ich sagen.
Warst du schon mal in deinem Leben so richtig sprachlos? Also wirklich in so einem Moment, weißt du, wo du einfach null Plan hast, was du eigentlich dazu sagen sollst?
Ich glaube, da gab es wahrscheinlich viele Momente. Mir fällt jetzt konkret nicht unbedingt einer ein, tatsächlich. Aber da wird es viele gegeben haben, ja. Aber, nee, konkret fällt mir tatsächlich nichts ein.
Okay. Kannst du deine Beschreibung in deinem LinkedIn-Profil wiedergeben?
Ja, ich glaube schon.
Und los.
Bitcoin und Blockchain-Experte, Verfechter der österreichischen Schule für Nationalökonomie.
Mega, genau so. Ein bisschen anders, aber es ist...
Ich glaube, das für
eigentlich ist es Experte für Bitcoin und Blockchain.
Ah, okay,
aber der,
okay.
Der Rest ist ja perfekt. Okay, wunderbar. Weil manche Leute wissen einfach nicht, was da steht, verstehst du? Die schreiben da irgendwann mal was hin und nach 3 Jahren haben sie es vergessen. Was ist dein Lieblings-Hashtag?
Hashtag StudyBitcoin.
Wirklich?
Ja, tatsächlich.
Weil der meiste Hashtag ist aber eigentlich... Ich habe recherchiert.
Oh, okay, okay.
Ich habe dich ein bisschen gestalkt. Hashtag Bitcoin einfach nur.
Ja, gut, ganz klassisch
ganz
natürlich. Tatsächlich kommt Study Bitcoin in meinem LinkedIn-Profil, glaube ich, gar nicht vor. Habe ich irgendwie noch nicht implementiert.
Genau. Und ich habe halt geguckt, was du am meisten auch likest. Und das ist immer Hashtag, also am meisten ist es Hashtag Bitcoin gewesen.
Ja.
Allerletzte Frage für heute. Was willst du unbedingt noch machen, was du noch nie gemacht hast?
Bungee Jumping.
Okay, aber das kann man sich ja jetzt erfüllen.
Das würde sogar relativ schnell gehen.
Das geht super schnell.
Ja.
Kannst ja schnell machen, kurz in die Berge.
Fallschirmsprung habe ich schon gemacht, aber, aber Bungee Jumping noch nicht. Ich stelle es mir auch ein bisschen schwieriger vor, weil du halt den Boden siehst. Du weißt, wo du hinspringst.
Ja.
Quasi.
Aber das, also ich habe Fallschirmsprung noch nie gemacht, ja. Würde ich auch gerne mal machen. Aber ich habe so einen Katapultsprung gemacht. Ich habe mich nämlich nicht getraut, runterzuspringen, sondern ich habe mich von unten hochziehen lassen und dann fällst du ja eh nochmal runter.
Das ist natürlich, ich glaube,
das ist ziemlich gut.
Da muss man sich wahrscheinlich nicht so sehr überwinden, wie wenn man jetzt runterspringt.
Und du weißt auch nicht, wann die dich loslassen.
Ja.
Also du stehst auf dem Boden und auf einmal, das ist aber auch eine Erfahrung, die ist halt rückwärts. Ne? Du siehst die Welt immer kleiner werden.
Ja.
Deswegen habe ich mich entschieden.
Das hört sich echt cool an.
Ja,
ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt.
Katapult heißt es, ja.
Katapult, okay. Ja. Vielleicht wird es das vor dem Bungee-Jumping dann.
Probier es erstmal damit, weil ich hatte jetzt die Experience, weil da ist ja beides drin, fällst ja auch wieder runter. Und es hat mir gereicht. Also es war cool, aber danach war ich wirklich so, es ist schon eine ganze Weile her, aber ich hatte richtig weiche Knie. Und das passiert mir eigentlich bei allem, was ich bisher gemacht habe, selten. Aber da war es wirklich, da war ich fertig mit der Welt.
Aber glaube ich sofort. Also,
aber cool, ist auf jeden Fall cool. Ich habe das in Kroatien damals gemacht. Mhm. Ja. Und dieser Katapultsprung, der war eben direkt am Meer. Das ist halt nochmal geiler.
Boah, das
dann
ist
siehst
ja
du halt so das Meer.
Den Horizont.
Ja, das war schon toll. Ja. Also kann ich nur empfehlen.
Mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen. Das ist eigentlich noch eher, was ich machen möchte. Ich möchte mal mit Haien tauchen gehen.
Oh, das finde ich auch toll.
Das sage ich eigentlich schon so oft, bin noch nie dazu gekommen. Ich war einmal bisher tauchen, noch nicht mit Haien.
Okay.
In Kroatien so einen kurzen Tauchkurs gemacht. Aber das wäre was, da hätte ich richtig Lust drauf.
Das ist so witzig. Ich habe auch einen Tauchkurs mal gemacht in Kroatien.
Ah.
Das ist echt witzig. Mhm. Und ich war danach war ich auch nie wieder tauchen. Haie finde ich auch mega faszinierend.
Ja.
Und also was man wohl nicht empfehlen kann, ist dieses weiße Haitauchen in Südafrika zu machen. Das ist wohl...
In so einem Käfig?
Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Dann eher wirklich mit Babyhaien tauchen gehen, irgendwo Seychellen,
Malediven. Ja, wirklich frei. Ja.
Genau, richtig.
Ich glaube, die Haie verletzen sich da auch teilweise echt an den Käfigen.
Das
also,
ist Tierquälerei,
finde
ich, glaube ich.
Und ich finde es auch schöner, wenn ich dann quasi mit den Tieren frei im Wasser bin. Das schafft wahrscheinlich eine ganz andere Nähe.
Das ist was anderes.
Als mit so Gitterstäben.
Okay, also wenn das mit deinen Anlagen, mit Bitcoin super läuft, dann wissen wir, irgendwann bist du im Ausland möglicherweise in den
Kann
nächsten
gut
Jahren.
Sein.
Und du tauchst frei mit Haien.
Ja.
Das wäre doch schön.
Genau, und dann vielleicht biete ich auch noch Tauchkurse an für andere.
Genau.
Mal gucken. Vielleicht
und
Workshops mache ich mich
vor Ort zum Thema Bitcoin.
Genau, das wäre eigentlich die perfekte Kombination.
Ja. Also ich finde, du bist auf einem guten Weg dahin. Vielen Dank, dass du heute da warst. War ein mega spannendes Gespräch. Danke
gefreut.
Für die Insights. Und ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch einfach und abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Marius aussieht, dann guckt doch mal bei unserem Insta-Account vorbei und schaut mal rein in die Reels, wenn wir veröffentlichen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Shoutout an alle Leute, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Bye, bye.
Ciao.
Wir sind HSH Hörbar, ein Podcast der VR-Bank Heilbronn-Schwäbisch Hall. Moderiert von Susi Herzberger, produziert von Koala Productions, powered by PSN3.